Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Für viele ist es wahrscheinlich nur eine theoretische Überlegung oder nennen wir es ruhig eine Gedankenspielerei. Welche Annahmen sind realistisch, um ein Leben in finanzieller Freiheit führen zu können? Oder anders ausgedrückt, wie viel Kohle brauche ich eigentlich, um nicht mehr arbeiten zu müssen? Darum soll es heute gehen. Ich überlege mal ganz kurz und sage, es ist in etwa 3 Jahre her. Da habe ich genau dieses Thema hier im Podcast schon mal besprochen. Aber die Zeiten ändern sich. Und es gibt Phasen, in denen ändern sich die Zeiten sogar sehr schnell und deswegen werden Updates notwendig. Das ist genau der Grund, weshalb du diesen Podcast jetzt abonnieren solltest, egal auf welcher Plattform du ihn gerade hörst. Die Zeiten ändern sich und ich möchte darüber sprechen, was sich ändert, was sich für dich ändert. Also, mach das sehr gerne und wenn du noch einen weiteren Grund brauchst für ein Abo, dann du tust mir einen großen Gefallen damit. Es ist Lob und Ansporn zugleich. Also, nutz die Chance, das regelt auch das Durcheinander im Algorithmus. Dann bekommst du nämlich eine Nachricht, wenn die nächste Ausgabe hochgeladen ist. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, weil es, na sagen wir mal, Common Sense ist, dass man die finanzielle Freiheit auf eine gewisse Art und Weise berechnen kann. Ich möchte also zusammenfassen, was ich vor 3 Jahren gesagt habe und dann gibt es die Updates plus einen sehr interessanten Gedankengang, den ich unterstütze. Der Schlüssel ist die 4%-Regel. Damit geht's zur finanziellen Freiheit. Ist eine sehr bekannte Strategie für den Ruhestand, für die finanzielle Unabhängigkeit, wann auch immer sie denn mich beglücken soll, wenn überhaupt. Diese Regel dient also als Leitlinie dafür, wie viel man von seinem Vermögen abheben kann, ohne dass das Geld aufgebraucht wird. Ja? Bei allen anderen Plänen, die gibt es natürlich auch, gibt es im Übrigen auch von Versicherungen solche Rentenpläne. Ich kann natürlich von vornherein sagen, ja, ich lebe in Saus und Braus, je nachdem, was man so als Saus und Braus empfindet, indem ich mein Kapital verzehre. Dann aber muss ich mich auch daran halten, ganz wichtig, dass ich zum Zeitpunkt X, wenn eben das Kapital aufgebraucht ist, dass ich dann zum Zeitpunkt X auch abtrete. Also Verlängerung wird dann schwierig oder man muss dann ausgerechnet in der allerletzten Phase seines Lebens seine Pläne doch erheblich anpassen. Und ganz offen, es ist keine attraktive Vorstellung. Niemand weiß ganz genau, ob man überhaupt richtig alt wird und niemand weiß, wie sich die Welt in den nächsten Jahren, für einige vielleicht auch Jahrzehnten, ändern wird. Aber was du ganz sicherlich nie willst, ist, dass du, wenn du Glück hast, Mitte 80 oder Mitte 90 bist und dann ist alles weg. Ja, dann gibt es hoffentlich noch irgendwelche sozialen Sicherungssysteme, aber ich glaube, der Gedanke ist klar, das will keiner, das klingt nicht attraktiv. Ursprünglich entwickelt wurde diese Regel in den 1990er Jahren von William Bengen. Und die Idee basiert einfach darauf, dass ein Portfolio, das aus Aktien und Anleihen besteht, über einen Zeitraum von 30 Jahren stabil genug ist, um jährliche Entnahmen von 4% zu ermöglichen, ohne dass, wie schon gesagt, das Vermögen aufgebraucht wird. Wenn du also beispielsweise ein Portfolio von 1 Million Euro aufgebaut hast, dann kannst du im ersten Jahr 4%, dementsprechend 40.000 Euro abheben. Wir lassen jetzt mal steuerliche Dinge außen vor. Von diesen 40.000 sollte man im besten Fall dann keine Steuern mehr bezahlen. In Wahrheit ist es also vielleicht ein bisschen mehr. Es kommt auch immer darauf an, wo die Einkünfte herrühren. Ja, heute müsste ich Dividendeneinkünfte mit 25% versteuern. Wie das in 10, 20 oder 25 Jahren ist, das weiß ich nicht. Also, wir machen es heute mal ohne Steuern. Von daher wird am Ende des Tages für jeden natürlich eine sehr individuelle Herangehensweise und Berechnungsweise notwendig sein, wenn man denn überhaupt so planen möchte. Dazu kommen wir noch. In den folgenden Jahren passt man diesen Betrag der Inflation natürlich an. Es geht ja nicht mehr um Kapitalzuwachs. Also es geht nur darum, dass das Vermögen erhalten bleibt. Das heißt, dass man im zweiten Jahr möglicherweise etwas mehr abhebt, um diese Inflation auszugleichen. Aber der Prozentsatz, der bleibt immer auf Basis des ursprünglichen Vermögens konstant. Und der Gedanke dahinter, ganz klar, diversifiziertes Portfolio. Und das war eben früher das klassische 60-40-Portfolio, 60% Aktien, 40% Anleihen. Über einen Zeitraum von 30 Jahren ermöglicht eine Rendite von 4% plus. Und es gibt viele Zeiträume, in denen hat das funktioniert. Das heißt also Marktabschwünge, steigende Inflation, sinkende Inflation, Wirtschaftskrisen, Rezession. All das spielt da natürlich mit rein. Und deswegen ist noch ein weiterer Kritikpunkt dieser Regel an dieser Stelle zu nennen. Wann genau ich damit beginne und wie viel ich anfange abzuheben, also was ist mein Ausgangspunkt, das spielt natürlich eine Rolle. Das sind Durchschnittswerte. 4% ist deshalb ein zentraler Leitfaden geworden, weil es in den allermeisten beobachteten Perioden ausgereicht hätte. Und der spielerische Gedanke dahinter ist natürlich, sich ein Ziel zu setzen. Ob man es dann am Ende des Tages macht oder überhaupt machen sollte, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ich habe sozusagen eine, das kann ich ja, wenn es gut läuft, mir schon sehr, sehr früh überlegen, wenn ich in meine eigene Vergangenheit zurückschaue. Ja, ehrlicherweise, aber warum, das werde ich euch gleich noch sagen, habe ich heute noch keine festen Zahlen im Kopf. Aber ich hatte sie mit 15 sowieso nicht, aber mit 25 auch noch nicht. Und mit 35 hätte man sie vielleicht im Kopf haben sollen, hatte ich aber auch nicht. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die sind deutlich vernünftiger als ich. Das hoffe ich doch inständig. Und wenn ihr also zuhört, der Faktor Zeit ist bei so einem Gedankenspiel, bei so einer Theorie, bei so einer Regel natürlich ein enorm großer. Wir sprechen ja erstmal von der Aufgabe, ein Vermögen aufzubauen. Das kann man zum Teil durch die Geldanlage, aber euch ist auch klar, egal wie schön ich mir Zins und Zinses, zinstechnisch alles zurechtrechne, ich muss schon was einnehmen. Ich muss was verdienen, um einen Kapitalstock zu haben, der dann auch wachsen kann. So, das ist also das, was ich vor einigen Jahren hier schon besprochen habe. Und die Quintessenz lautete, dass diese 4%-Regel okay sein mag, aber wahrscheinlich nicht reicht. Wahrscheinlich ist das zu viel. Entweder muss ich also weniger abheben, oder ich muss einen größeren Kapitalstock haben. Und es gab jetzt einen aus meiner Sicht, ihr wisst ja, mit Medien gehe ich sehr transparent um, sehr schönen Artikel hinter einer Bezahlschranke bei The Pioneer. Ich höre das Morning Briefing von Gabor Steingart und seinen Kolleginnen und Kollegen sehr gerne. Und weil ich das ein oder andere Gespräch dann auch länger hören möchte, gönne ich mir das also, diese Bezahlschranke durch eine Zahlung dann zu senken. Das hier ist keine Kooperation. Das hier ist auch kein Aufruf von mir, es gleich zu tun. Aber warum soll ich euch denn nicht sagen, was ich hin und wieder gerne höre oder lese? Ja, The Pioneer weiß nichts von ihrem Glück, dass ich also heute über ihren Artikel spreche. Und weil ich ja quasi ein bisschen für sie werbe in diesem Podcast, erlaube ich mir also hier Inhalte zu besprechen, die hinter der Bezahlschranke sind. Es geht um eine Bewegung, die hier genannt wird, die FIRE-Bewegung. Financial Independence Retire Early. Und man sagt, das habe ich aber irgendwo schon mal anders gehört. Genau. In Deutschland nennt man diese Bewegung ja die Bewegung der Frugalisten. Befürworter dieses Konzeptes leben also in der Regel extremst sparsam und sie investieren bis zu 90% ihres Einkommens an der Börse. Anders geht's nicht. Das haben alle verstanden und das ist ja auch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es wird nicht funktionieren durch Geldwerte. Das heißt, egal wie sehr ich hin und her springe oder Neukundenangebote nutze oder. Das, was mir als fester Zins versprochen wird, schließlich ist man ja eigentlich in der Lebensphase, wo man gar kein Risiko mehr haben möchte, aber das wird auf keinen Fall reichen. Man kann ja diese Berechnungen auch anstellen, indem man zum Beispiel nur in Anleihen investiert oder nur in Gold investiert oder vielleicht nur in Zinsprodukte investiert, Festgeld, die Bundesobligationen, whatever, es hätte praktisch nie gereicht. Es hätte deshalb nicht gereicht, weil die 4% Ausschüttungen im Durchschnitt zu hoch waren, beziehungsweise die Forderung nach 4%, man kommt da an der Börse nicht vorbei. Und das ist gar kein Argument gegen Gold. Das ist auch kein Argument gegen Anleihen, obwohl ich euch mit Blick auf die nächsten Jahre gesagt habe, dass ich glaube, dass diese Anlageklasse nach Inflation nicht so sonderlich attraktiv sein wird. Wenn ich mir aber die langfristigen Entwicklungen anschaue, über Dekaden hinweg, dann finde ich einfach keine bessere Rendite als im Aktienmarkt. Und wirklich, es ist kein Pitch für Aktien, sondern es ist einfach eine Feststellung. Lebensversicherungen konnten logischerweise nicht mithalten, Bausparverträge sowieso nicht. Es gibt eine Anlageklasse, wird jetzt vielleicht der ein oder andere im Kopf haben und sagen, ja, aber da waren die Renditen deutlich höher. Aber diese Anlageklasse ist mir für diese Betrachtung noch zu jung und sie ist vor allen Dingen auch zu volatil. Das heißt, Einstiegszeitpunkt, Ausstiegszeitpunkt spielt eine große Rolle und das sind die Kryptos. Na klar, wer rechtzeitig in Kryptos investiert hat, der konnte schon ziemlich schnell sich finanziell unabhängig nennen. Aber ich glaube, es ist euch klar, was ich meine. Das ist jetzt vielleicht nichts, was man als Konzept für die nächsten 30 Jahre einfach so hinstellen kann und damit guten Gewissen empfiehlt, dann geht doch einfach in die Kryptos rein. Vielleicht funktioniert es, aber für mich ist Diversifikation der Schlüssel und der Hauptanteil, das sind nun mal Aktien. So, es gibt nur wenige Anleger, die dieses Ziel der finanziellen Freiheit, was natürlich als Begriff sowieso erstmal ganz nett ist und ja vielleicht auch erstrebenswert, die das mit aber einer solchen Vehemenz verfolgen. Frugalisten sagen nämlich ganz bewusst, ich verzichte heute, um morgen diese finanzielle Freiheit zu erreichen. Das ist ja etwas anderes, als wenn ich sage, ich möchte einfach ein möglichst gut laufendes Unternehmen oder ich habe eine möglichst gute Bildung, die ich mir selber gönne. Ich steige in Unternehmen auf, wie auch immer. Einkommen ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil. Es gibt einfach Menschen, die verdienen so viel im Laufe ihres Lebens, die müssen sich keinen großen Gedanken machen. Nicht mal über Geldanlage. Ja, die kenne ich. Haben sich wenig Gedanken gemacht, sind aber trotzdem finanziell frei, weil sie schlicht und einfach so viel verdient haben. Oder du hast einen, ja, du warst mal Bundeskanzler oder Minister oder Abgeordneter, müsste auch noch gerade reichen, ne? Klar, wenn du sowas hattest, dann hast du eine Pension auf Lebenszeit und musst dir über solche Planungen, solche lästigen Planungen überhaupt keine Gedanken machen. Aber das trifft ja auf die allermeisten nicht zu. Und Frugalisten sagen, ich verzichte heute. Das heißt, ich gönne mir bewusst weniger. Bei den allermeisten Menschen wird das so sein, wenn sie 70% ihres Einkommens an der Börse investieren, weil ich eben möglichst schnell diesen Punkt erreichen möchte. Hier ist eine ganz erstaunliche Umfrage mit dabei. 46% der US-amerikanischen Millennials, das sind also die Jahrgänge 1980 bis 1999, sagen, dass finanzielle Freiheit eines ihrer Lebensziele sei. Eine andere Befragung ermittelte, dass 51% der Millennials den Ruhestand nicht mit dem Renteneintrittsalter definieren, sondern mit dem Zustand finanzieller Unabhängigkeit. Und wer jetzt denkt, ja, ja, die jungen Leute, also so jung sind diese Leute auch nicht mehr. Ich finde, sich das vorzunehmen und eben nicht diesem klassischen Bild von früher zu entsprechen, Maloche, Maloche, Maloche und irgendwann, Klammer auf, körperlich und geistig vielleicht schon nicht mehr in dem besten Zustand, dann hast du dir auch den Ruhestand verdient. Nö, das finde ich einen altmodischen Gedanken. Also, warum nicht? Es dürften von mir aus auch mehr Menschen sein, die so denken. Zu einigen Konsequenzen kommen wir gleich noch. Laut einer Studie von Goldman Sachs erwarteten 44% der Gen Z, da kommen wir in die Generation zum Beispiel meiner Kinder, also Jahrgänge 1997 bis 2012, vor dem 60. Lebensjahr in Rente gehen zu können. So, verzeiht mir den Ausflug. Das ist höchst unsachlich. Höchst unsachlich. Aber als ich das gelesen habe und mir angeguckt habe, wie gerade die demografische Struktur unserer Gesellschaft aussieht,
hingegen werden im Jahr 2060 auf 100 Personen der mittleren Generation 50 Personen der älteren Generation entfallen. Davon 21, die 80 Jahre oder älter sind. Mehr als 8,8 Millionen 80-Jährige und Ältere.
Nicht nur in den USA, aber auch dort, insbesondere auch in Europa, insbesondere noch mehr in Deutschland, wie sich gerade diese Rentenlücke auftut, die wir mit 100 Milliarden im Jahr sponsern müssen. Ich habe das gelesen und da dachte ich, weil es gibt auch eine ganz interessante Studie hinsichtlich der Fantasie der Menschen. Und die lautet folgendermaßen: Umfragen zeigen, dass der Glaube an die Existenz von Außerirdischen unter Europäern variiert. In Deutschland glauben etwa 40% der Bevölkerung an außerirdisches Leben. In den USA sind es 41%. Und eine Umfrage aus dem Jahr 2022 hat ergeben, dass 34% der Amerikaner glauben, dass UFOs wahrscheinlich entweder ein außerirdisches Schiff oder eine Lebensform sind. Also was ich damit sagen will, die Fantasie der Menschen ist unergründlich. Ich muss mich übrigens selber gleich korrigieren. Eigentlich gehöre ich auch dazu. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Umfrage formuliert war. Wenn mir nämlich jemand sagt, glaubst du an die Existenz von außerirdischem Leben? Dann würde ich, glaube ich, auch ja antworten. Das ist nicht viel wahrscheinlicher, dass das so ist. Also ich will hier gar nicht so tief einsteigen. Aber gerade mit solchen Umfragen muss man ja vorsichtig sein, gerade in diesen Zeiten, dass man die genau liest. Denn außerirdisches Leben bezweifeln doch ganz viele nicht. Allerdings ist es immer noch ein beträchtlicher Teil, der sagt, die sind mit UFOs hier auf die Erde gekommen. Und ich glaube, es sind knapp 14%, die sagen, und haben hier bereits wichtige Schlüsselstellen auf der Erde eingenommen, natürlich dann in Form von Menschen. Das wiederum, da reicht meine Fantasie nicht aus. So, ich weiß ehrlich nicht, warum ich auf Außerirdische komme, wenn wir darüber sprechen, wie viele Menschen da damit rechnen, vor dem 60. Lebensjahr in Rente zu gehen. Also entschuldigt bitte diesen unsachlichen Ausflug. Das Update, um das es heute geht, und was hier ganz schön beschrieben ist, das stammt von verschiedenen Vermögensberatern. Denn, und das ist das ganz große Problem, es ist sehr wahrscheinlich, obwohl die Statistik in der Vergangenheit pro 4%-Regel war, es ist wahrscheinlich, dass das nicht reicht. Dass die 4% viel zu wenig sind. Beziehungsweise man deutlich weniger entnehmen muss oder deutlich mehr haben muss, um hier tatsächlich finanziell frei in dem Sinne zu sein, dass man auch nie wieder in eine Abhängigkeit gerät. Ja, bei dem Beispiel, was hier verwendet wird, man kann es ja auch andersrum betrachten, je nachdem, wie man den Taschenrechner bedienen möchte. Bei der 4%-Regel muss der Anleger das 25-fache seiner jährlichen Ausgabe sparen, um finanziell frei zu sein. Das Beispiel, was hier genannt wird, sind also 50.000 Euro im Jahr und dafür bräuchte er demzufolge 1,25 Millionen Euro. Keine Kredite und so weiter, die er dann noch bedient. Das widerspricht der Regel der Frugalisten. Vermögensverwalter haben allerdings andere Summen errechnet. Albrecht, Kitter und Co. kommen nur in einem sehr, sehr optimistischen Marktszenario in die Region von 1,25 Millionen Euro. Bei vorsichtigeren, realistischeren Annahmen errechnen sie einen Bedarf von fast 2,4 Millionen Euro. Beziehungsweise hier steht 2,3 Millionen Euro. 2,5 wäre noch schöner zu rechnen. Dann würde das nämlich bedeuten, aus der 4%-Regel wird eine 2%-Regel. Das heißt, man bräuchte das 50-fache der jährlichen Ausgaben, um sich dann unter diesem Aspekt als finanziell frei sehen zu dürfen. Die Kidron Vermögensverwaltung sagt, man braucht 1,94 Millionen Euro. Wie die auf so eine genaue Zahl kommen? Natürlich, man schmeißt die Excel-Tabelle an und dann kommt am Ende was Genaues raus. Und weil runde Summen irgendwie unprofessionell klingen, kommt man in der Regel auf unrunde Summen. Die SVA Vermögensverwaltung Stuttgart, die liegt etwas darunter. Ellington Investors taxiert das erforderliche Vermögen auf 1,3 Millionen Euro. Die erheblichen Abweichungen bei diesen Vermögensverwaltern zeigen, dass die Investmentstrategie der Frugalisten offenbar auf Trugschlüssen basiert. Mit der finanziellen Freiheit ist es also sehr viel schwieriger, als das Spar-dich-in-Rente-Mantra der Frugalisten suggeriert. Ist das jetzt eigentlich schlimm? Und ich würde euch diesen Artikel nicht vorstellen, um euch hier ein paar Vermögensverwalter zu nennen, zu denen ich logischerweise auch keinerlei, ich habe nicht nur keine Kooperation, ich kannte offen gesagt auch keinen einzigen dieser Vermögensverwalter. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob die gut oder schlecht sind. Sie werden einfach hier im Artikel genannt. Aber warum ich überhaupt darüber spreche, die nächsten Absätze sind interessant und ich sage es ganz offen, aus meiner Sicht auch richtig. Trugschluss Nummer 1. Die Börse läuft weiter gut. So gut wie bisher. Es gab ja in den letzten 100 Jahren für den S&P 500 eine durchschnittliche Jahresrendite von 10%. Und wie die nächsten 100 Jahre aussehen, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, dass in den nächsten 10, wahrscheinlich auch in den nächsten 15 Jahren, die durchschnittliche Jahresrendite niedriger ist. Und das ist auch überhaupt nicht tragisch, denn nichts zu tun macht es ja nur noch viel, viel schlimmer. Innerhalb dieser Durchschnittsrendite gab es nämlich auch in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen. Und wenn ich heute diesen Plan aufstelle, ist natürlich auch erstmal wichtig, ich kann ja schließlich nicht in der Vergangenheit leben und ich kann mich auch nicht damit trösten, dass auf 50 Jahressicht alles gut ist, da muss ich mir selber dann noch eine ziemlich hohe Lebenserwartung andichten. Ich muss schon ein Gefühl dafür haben, beziehungsweise für mich einen Plan entwickeln, wie könnte die Börse in den nächsten 10 Jahren aussehen. Vanguard prognostiziert in den kommenden 10 Jahren Renditen bei US-Aktien zwischen 3,2 und 5,2%. Goldman Sachs erwartet sogar nur 3%. Habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast schon, habe ich ganz sicher sogar erzählt, da haben wir über JP Morgan gesprochen. Und die Inflation ist da ja noch nicht mit einbezogen. Wenn wir die Inflation nehmen, und ich nehme nochmal den gleichen Begriff wie in der letzten Folge, diese Mischinflation, also nicht nur Verbraucherpreisinflation, sondern auch noch ein paar andere Dinge, insbesondere Dinge, die eben in diesem Korb gar nicht mit drin sind, dann würde ich sagen, sollte die Börse nur 3% liefern, mit Mühe und Not wird man dann die Kaufkraft erhalten, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Nee, ich glaube, dass 3% nicht reichen, um nach Inflation die Kaufkraft zu erhalten. Als Gründe für die schmalen Renditen führt Goldman Sachs, und das ist auch nachvollziehbar, die derzeit hohe Bewertung von Aktien an. Und das ist ja logisch, wenn du als Analyst gefragt wirst oder auch selber sagst, ich muss heute mal ein bisschen Inhalt machen. Wie wird wohl die Börse in den letzten 10 Jahren? Da guckst du natürlich auf Durchschnittswerte und dann schaust du, wie weit sich die Renditen bzw. die Performance in den letzten 10 Jahren vom Durchschnitt entfernt hat. Und es ist normal, dass dann nicht nur das Bauchgefühl, sondern auch eine auf Wahrscheinlichkeit basierende Studie sagt, naja, wir werden uns ja irgendwann mal diesen Mittelwert wieder nähern. Und das heißt natürlich auch, damit wir den Durchschnittswert erreichen, das heißt natürlich auch, wir werden dann eine Zeit niedrigerer Renditen erleben. Ich halte es für überflüssig, sich Gedanken zu machen auf 10-Jahres-Sicht, aber wenn ich heute mit der 4%-Regel an den Start gehe, dann muss ich mir heute darüber Gedanken machen, denn ich möchte hier eine möglichst realistische Annahme und den Charlie Munger werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer wieder bemühen. Invert, always invert, das heißt also, nimm doch mal bitte den schlechtesten Fall an und nicht den besten Fall. Ob diese Annahmen stimmen, ob Vanguard recht hat oder JP Morgan oder Goldman Sachs, das wissen wir alles erst in 10 Jahren. Was ich aber unterstreichen würde, ist, wahrscheinlich haut das nicht hin mit der 4%-Regel. Schlicht und einfach wird das zu wenig sein, beziehungsweise wird dann die Million für die 40.000 zu wenig sein, andersrum ausgedrückt, die 4% sind zu viel Entnahme. Mal ganz abgesehen von dem mentalen Druck, den du hast. Stell dir mal vor, du beginnst mit diesen 4%, du hast also eine Million, hast die 4%, eine Million ist sehr viel Geld, da sind wir uns vollkommen einig. Aber du hast also deine 40.000 entnommen, machst so deine Pläne fürs Jahr, wie auch immer die aussehen mögen, dass ja deutsche Anleger in der Lage sind, ein Haushaltsbuch zu führen und am Ende ihre 40.000 diszipliniert einhalten. Das traue ich ihnen aber auf jeden Fall mal zu. Ja, und was kommt dann? Ein Börsencrash. Und im nächsten Jahr? Keine Erholung, ein Bärenmarkt. Dann stehst du also da, schaust auf dein Portfolio, bei welchem Broker auch immer, und da steht dann, du hast noch eine Summe, was wollen wir mal nehmen? Der durchschnittliche Bärenmarkt, irgendwas zwischen 20% und 30%, nehmen wir mal einen heftigen Bärenmarkt. Du hast also gerade 40.000 abgehoben von deinen hart erarbeiteten 1 Million Euro und dann steht da, du hast aktuell noch einen Wert im Portfolio von 700.000 Euro. Na, da wirst du aber bestimmt mit gutem Gewissen am nächsten 1. Januar dann wieder 40.000 annehmen, weil du sagst, das wird schon alles wieder. Es gibt auch mal Bärenmärkte, die dauern länger. Die längsten Bärenmärkte bis zu 36 Monate. 36 Monate. Dafür brauchen wir jetzt noch nicht mal gut in Mathematik zu sein und sagen, das sind 3 Jahre. Sowas gibt es. Was haben wir für Einbrüche erlebt? Oder stell dir vor, das Ganze ist kein Bärenmarkt. Habe ich vorhin Crash gesagt? Ja, Crash wäre ja noch gut. Du weißt, einen Crash kannst du immer kaufen. Beziehungsweise du kannst es nicht mehr kaufen, weil deine Million steckt ja da drin. Und dann kommt es kein Bärenmarkt, sondern zwei Wochen, nachdem du die 40.000 abgehoben hast, sind noch 960.000 drin und dann kommt ein Corona-Crash 2.0. Aufgrund von whatever. Und du siehst, ich habe da noch 600.000 oder 500. Will man das? Brutal. Es macht sich dann natürlich bemerkbar, ob ich hier mit sehr spitzen Bleistift gerechnet habe oder ob ich gesagt habe, nee, ich bin total zurückhaltend in meiner Rechnung. Ich habe nur 1% angenommen. Und wer sich jetzt gerade im Kopf ausrechnet, bei 1%, da bräuchte ich ja 4 Millionen Euro. Der wird dann vielleicht zu der Erkenntnis kommen, ja, werde ich denn dann nie finanziell frei sein? In der Praxis ist das natürlich häufig etwas anderes. Viele haben einen Rentenanspruch, viele haben vielleicht auch ein Einfamilienhaus oder sie haben ein Vermögen aufgebaut. All das spielt ja damit rein. Die Frugalisten müssen ja wahnsinnig lang auskommen mit dem Geld. Das Ziel, ich glaube, es steht ja auch irgendwo drin, ist jetzt aber nicht so entscheidend, ist ja oft schon mit 40 bis 50 finanziell frei zu werden. Und das bedeutet eben, dass du bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung dann nochmal deine ganze Lebensspanne nochmal das Kapital brauchst. Dafür ist es ja gedacht. Wir, die wir einfach weiterarbeiten und ganz normal altern, an einigen Tagen schneller, an anderen Tagen weniger schnell und dann vielleicht mit, ja, wann möchtet ihr denn aufhören zu arbeiten? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich bin an einigen Tagen nicht so motiviert wie an anderen, aber unter dem Strich bin ich total happy mit dem, was ich mache und ich hoffe, dass in 20 Jahren, dann bin ich 72, immer noch Lust hat, sich irgendjemand anzuhören, zu lesen oder mit mir darüber zu sprechen, was mich so interessiert. Was an der Börse passiert, wie auch immer die dann aussieht. Ich hoffe also, dass ich immer eine dementsprechende Aufgabe haben werde oder, und das muss man ja auch sagen, Aufgaben, bei denen es vielleicht gar nicht mehr um eine Entlohnung geht. Also, das ist der wahre Trigger meines Erachtens, über den man sich Gedanken machen sollte. Ja, wir gehen noch kurz die Trugschlüsse 2 und 3 durch. Die Inflation bleibt niedrig. Sehr viele dieser Modelle haben funktioniert, weil wir so eine niedrige Inflation gehabt haben. Auch das ist mehr oder weniger Raterei. Wenn ich aber raten darf, die nächsten 10 Jahre werden wir uns weitaus mehr mit Inflation beschäftigen als im Zeitraum vor 2020. Und jetzt kommt's. Trugschluss Nummer 3, gefiel mir auch sehr gut. Geiz ist dauerhaft durchhaltbar. Diese Frugalisten arbeiten, verzichten und das Leben kann trotzdem sehr gut sein. Denn es kommt am Ende des Tages natürlich viel, viel weniger auf Geld an, als man so glauben mag. Nur, was passiert, wenn du dann den ganzen Tag Zeit hast? Ist es dann nicht ein bisschen schwierig, wenn du weißt, ich bin aber limitiert in dem, was ich ausgeben kann? Das heißt also, wenn weiterhin das Aufaddieren und einige haben da, ich habe einen mal kennengelernt, außerhalb jetzt einfach im privaten Bereich, der wusste gar nicht, was ich mache und dass ich daran gesteigertes Interesse habe, das mal live und in Farbe zu beobachten. Es gibt natürlich mittlerweile Apps und da schaust du dann, was darfst du ausgeben, was darfst du nicht ausgeben. Ich finde, das ist auch echt eine Leistung, zu sagen, ich gucke immer, wie es so scheint, immer einen Blick aufs Geld zu haben. Das hat nicht für jeden Menschen eine Lebensqualität erhöhende Eigenschaft. Es sollen auch schon die ein oder anderen Beziehungen daran zerbrochen sein, wenn man sich nicht ganz einig sind, dass man sagt, jetzt gönnen wir uns was. Ja, Schatz, willst du, dass ich noch ein Jahr länger arbeiten muss? Das wird im Einzelfall anders sein, aber Geiz, und das ist ein bisschen böse ausgedrückt, Sparsamkeit als Lebensaufgabe, als Selbstzweck, finde ich schwierig. Ich bin wahrlich kein Hedonist und ich baller auch nicht raus, was geht. Und Statussymbole sind für mich, fällt mir eigentlich noch eins ein, was ich noch richtig interessant finde. Nee, eigentlich nicht. Also ganz oft entscheiden zu können, was ich mache, ist für mich ein Statussymbol. Aber es ist ja kein klassisches, mit dem man nach draußen geht. Nur, ich möchte mir auch nicht den ganzen Tag darüber Gedanken machen, was ich alles nicht machen darf. Es ist einfach nicht, für mich nicht so spannend. Und deswegen ist der letzte und vierte Trugschluss auch, das ist auch der Grund, warum ich darüber gesprochen habe, dass nämlich ein Leben in finanzieller Freiheit dann erfüllend ist. Das gilt sicherlich für ganz, ganz viele. Deswegen ist das auch eine abgehobene, snobbistische und elitäre Aussage. Das gilt nämlich für ganz viele, die ihren Job machen, die aber vielleicht keinen Bock drauf haben. Und wir müssen uns da überhaupt keine Illusion hingeben. Davon gibt es einige. Es gibt viele Menschen nach wie vor, die körperlich schwer arbeiten und die den Tag herbeisehen, wenn sie das nicht mehr machen müssen. Vollstes Verständnis. Und es gibt viele Menschen, die eine sehr repetitive Aufgabe machen, also sehr wiederholend immer wieder das Gleiche, dass die sagen, ich freue mich darauf, wenn ich das nicht mehr machen muss. Und es gibt auch viele Menschen, die haben einen Job, der ist weder körperlich sehr anstrengend, noch sitzen sie am Band und machen immer wieder das Gleiche. Und dennoch sagen sie, mein Leben ist eben, was die Arbeit angeht, nicht exakt so gelaufen, wie sie ist. Das kann ja auch manchmal damit zusammenhängen, dass man mehr oder weniger gezwungen war, dieses oder jenes zu arbeiten. Diese Vorstellung, ich erfülle mich mit all dem, was ich mache und so. Es ist eine sehr moderne Vorstellung. Wenn ich an meine Großeltern denke, mein Großvater hatte die Vorstellung, er wäre ein freischaffender Architekt. Und dann kam seine Tochter und dann wollte man ein Haus bauen. Und dann hat er eben in einem Unternehmen eine Stelle angenommen, eine gute Stelle. Und er ist da auch aufgestiegen in diesem Unternehmen. Dennoch war in ihm eigentlich immer der Wunsch, als freischaffender Architekt zu arbeiten. Und er hat das nicht gemacht, weil das zu riskant erschien. Es gab damals auch keine sozialen Medien, die uns permanent suggerieren, wenn ich nur all in gehe an der Stelle und nur wirklich fest genug dran glaube, dann kann ich das auch alles schaffen. Da ist auch ganz, ganz viel Schaumschlägerei und Blabla dabei. Ja, das, insbesondere wenn diese Memes von jungen Menschen erstellt werden, ich mag junge Menschen natürlich, ich habe ja einige in meinem Umfeld, aber diese Vorstellung, dass dir ein 24-Jähriger wohl erzählt, wie das perfekte Leben aussieht und du musst nur dran glauben, ein 24-Jähriger Life-Coach ist eigentlich ein Paradoxon. Ja, dann lass den doch mal erstmal richtig krank werden, Angst um seinen Arbeitsplatz haben, seine Arbeit vielleicht verlieren, in finanzielle Not geraten und dann machst du nochmal dein Coaching und erklärst mir, wie ich mit Chaka am Morgen mein Leben in den Griff kriege. Viele Lebenswege sind eben nicht vorher planbar. Und dann bekommst du nicht ein Kind, sondern mit einmal hast du Zwillinge bekommen. Und dann bist du zu Hause geblieben und 10 oder 15 Jahre später oder auch nur 5 Jahre später ergab sich eben diese oder andere Möglichkeit mehr. So sind doch die meisten Lebenswege. Hat sich doch nicht jeder am Reißbrett alles ausgedacht und gesagt, ja wunderbar, wie geplant alles gelaufen. Die allermeisten Leben laufen eben nicht wie geplant. Bis hin zur Möglichkeit, dass man krank wird und... Also, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich könnte eine Stunde weiterreden, warum dieses Life-Coaching, ja, es ist sicherlich nicht verkehrt, mental grundsätzlich mal dem Leben optimistisch gegenüber eingestellt zu sein. Aber die meisten Leben kommen eben, Menschen kommen auch nicht als Pessimisten auf die Welt, sondern das Leben, das formt auch manchmal und manchmal eben auch in einer schwierigen Art und Weise. Die Vorstellung, dass ein Leben in finanzieller Freiheit erfüllend ist, die ist für ganz, ganz viele so lange reizbar, bis sie genau an dem Punkt sind. Und es gibt Aristoteles, so wie es hier steht, würde dem zustimmen. Es gibt eben auch ganz, ganz viele Gedanken und ganz, ganz viele Beispiele dafür, dass Menschen eine Aufgabe brauchen. Und das muss nochmal, es muss keine Aufgabe sein, bei der es um Einkommen geht. Es kann auch eine verantwortungsvolle Aufgabe sein, die gar nichts mit dem persönlichen Reichtum zu tun hat. Ja, es blicken genauso viele Menschen, die finanziell frei sind, missmutig auf ihr Leben, wie Menschen, die nicht finanziell frei sind. Emotionale Ambivalenzen, so wird es hier in einer Studie ausgesprochen. Diese neue Freiheit erzeugt damit einmal ein Gefühl von Leere und von Angst. Es fehlt die Aufgabe, es fehlt das Ziel im Leben. Vorher war das Ziel klar, sparen, 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 bis du da bist. Und unter dem Aspekt dachte ich, ich muss immer mal drauf gucken, dass ich habe sogar die 30 Minuten gerissen. Entschuldigung, das war wahrscheinlich genau der Teil, wo ich mich über 24-jährige Life-Coaches aufgeregt habe. Ja, schreibt mir ruhig, wenn ihr euch angesprochen fühlt und sagt, warum sollte ich das mit 24 nicht wissen? Ich freue mich ja über Gespräche. Das ist hier nur mein Standpunkt. Ich kann absolut falsch liegen. Wenn jemand das mit, vielleicht schließe ich auch oft zu von mir zu schnell auf andere. Wenn mir jemand gesagt hätte, schreib doch mal mit 24 also so ein kleines Coaching-Programm, wie das Leben aussehen sollte. Meine Güte, das wäre nicht gut ausgegangen. Das hätte Regressklagen im Nachhinein gegeben. Was ich wohl so dachte, was mit 24 der Sinn des Lebens ist. Sagen wir mal so, so ganz tief sind wir da nicht abgetaucht. So, Ende, beziehungsweise wir enden natürlich mit einem Nobelpreisträger, Daniel Kahneman. Mehr Geld macht glückliche Menschen glücklicher, hilft aber unglücklichen Menschen wiederum kaum. Das ist eine Studie, an der Daniel Kahneman mitgewirkt hat. Der Zusammenhang zwischen Geld und Zufriedenheit sei zudem zwar statistisch vorhanden, aber sehr schwach ausgeprägt. Andere Faktoren wie Gesundheit oder das soziale Umfeld haben oftmals weitaus größere Auswirkungen auf unsere Zufriedenheit als der finanzielle Status. Und das wäre ein schönes Schlusswort, wenn ich nicht nur der Vollständigkeit halber einen Gedanken hinzufügen müsste. Sollte jeder das Ziel der finanziellen Freiheit erreichen, dann hätten wir ein Problem. Denn das System würde in sich zusammenbrechen. Finanziell frei sein zu wollen, ist letztlich ein antikapitalistischer Impuls. Der Wunsch, nicht zu arbeiten und dafür den Konsum einzuschränken, der rüttelt am Fundament der Marktwirtschaft. Und gleichzeitig nutzen Frugalisten die Mechanismen des Kapitalismus, im konkreten Fall der Börse, für ihre Ziele. Sie isolieren das aber als einen Teilaspekt des Kapitalismus, der ihn nutzt. Aber am Ende des Tages, wenn es alle wollten, wer konsumiert denn dann noch dauerhaft? Wer also nur aus den Erträgen seiner Investments lebt, wird zwar dafür belohnt, dass er sein Einkommen gespart hat und Risiken auf dem Kapitalmarkt eingegangen ist. Doch sobald er den Zustand erreicht hat, lebt er davon, dass die Arbeit anderer ihm Renditen beschert, die für sein Auskommen sorgen. Wären Frugalisten eine Massenbewegung, so heißt es hier, würden sie den sozialen Zusammenhalt gefährden. Denn ohne Arbeit kippt jede Gesellschaft ins Dysfunktionale. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich euch heute ein bisschen mehr als geplant Lebenszeit geklaut habe. Wir sprechen uns, ich mach's dann wieder gut, am kommenden Dienstag wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.